Nach 76 Jahren Apartheid, 57 Jahren Besetzung der Palästinensergebiete und 17 Jahren Blockade des Gazastreifens einerseits, zahlreichen blutigen Attacken der Gegenwehr andererseits und nun Zehntausenden zivilen Opfern im Gazastreifen, müsste es ein Gebot der politischen Vernunft sein, zu ernsthaften Anstrengungen beizutragen, für die Gestaltung einer Zukunft in Nahost, die allen Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer ein Leben in Freiheit und Würde zuspricht und sichert. Stattdessen spezialisieren sich einige Menschen darauf, sich quasi als Lautsprecher der international zunehmend geächteten rechtsextremistischen israelischen Regierung zu betätigen und jegliche Kritik an dieser Regierung als Antisemitismus, also Judenfeindlichkeit, zu denunzieren. So geschehen bei der Documenta 15, als die Ausstellung Guernica Gaza Interventionen des palästinensischen Künstlers Mohammed al-Awashri als antisemitisch, als judenfeindlich zum Skandal erklärt wurde. Diese Ausstellung ist nun in Kassel zu sehen, im Café Buchoase. Und zur Eröffnung sprach der Hamburger Rechtswissenschaftler Norman Pech und ein paar Tage später der Kasseler Kunstwissenschaftler Hans Baumann. Im Folgenden hören Sie Auszüge aus den beiden Veranstaltungen. Zu Beginn Norman Pech.
Ich freue mich natürlich sehr, dass so viele hier da sind, um diese Ausstellung zu sehen. Sie ist bereits einmal in Berlin gewesen und hat dort auch eine große Resonanz erfahren. Nicht in der Presse. Bis auf die junge Welt hat keine Presse davon irgendwie Notiz genommen. Aber zum Beispiel, als dann die Ausstellung zu Ende ging, und zwar wurde sie verlängert noch um 14 Tage, da gab es eine Finissage und bei der Finissage gab es auch einen Streamerdienst. Da haben 700 Menschen haben den verfolgt. Das war doch enorm, welch eine Resonanz, obwohl verschwiegen von der allgemeinen Presse, diese Bilder gehabt haben. Ich bin kein Kunsthistoriker, ich bin auch kein Kunstsammler. Ich bin nur ein Jurist und insofern kann ich Ihnen auch nicht sehr vieles hier über den Inhalt dieser, so einiges schon, aber ich will Ihnen sagen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt diese Bilder zu erwerben und dann versuchen, sie irgendwie der Öffentlichkeit zu zeigen. Das kam so. Schon vor der Eröffnung der Documenta 15 gab es Rumoren über den Antisemitismus, der offensichtlich diese Ausstellung insgesamt infiziert hat. Man wusste nichts genau, aber in den großen meinungsbildenden Blättern war immer wieder etwas dazu zu hören. Das hatte mich, der ich mich seit 1965 mit diesem Thema herumschlage, schon eine gewisse Bedeutung, obwohl ich die nicht brauchte. Ich bin regelmäßig Besucher der Documenta gewesen. Ich wäre auch sonst dorthin gegangen, aber dieses Mal in besonderer Weise. Und dann kam aber etwas hinzu, was mich wirklich aufgeregt hat. Und zwar der Bundespräsident, in normalen Zeiten kommt er immer zur Eröffnung dieser Documenta und auch diesmal. Und er begann seine Rede damals mit dem Satz: Ich war mir in den vergangenen Wochen nicht sicher, ob ich heute hier sein würde. Und dann hatte er sich sofort eingeklinkt in die Vorwürfe des Antisemitismus, die ihm offensichtlich irgendein Mitarbeiter da zusammengeschrieben hatte. Er hatte noch kein Bild gesehen, er hatte noch gar nichts gesehen, aber er bediente vollständig die Vorwürfe des Antisemitismus. Und da sagte ich mir, was kann man dagegen machen? Zunächst einmal schrieb ich ein fiktives Interview mit ihm. Ein Gespräch mit ihm. Ich kannte ihn auch persönlich aus dem Bundestag. Ich kannte ihn schon, als er noch Assistent bei Professor Ritter als Jurist war. Dort hatte ich ihn auch schon gesehen. Also insofern konnte ich mit ihm da ein Gespräch anführen. Und ich würde Ihnen gerne dieses Gespräch einmal vorlesen. Und zwar, wo leben wir hier? Und wo leben Sie, Herr Bundespräsident? Sie sagen, ich zitiere, die Anerkennung Israels ist bei uns Grundlage und Voraussetzung der Debatte. Das war der Inhalt seiner Rede vor der Documenta. Das mag so sein, aber auch Sie wissen, dass niemand in der Welt, kein Staat, kein Mensch verpflichtet ist, Israel anzuerkennen. Schon gar nicht einen ausschließlich jüdischen Staat, weswegen Indonesien zum Beispiel Israel nicht anerkannt hat. Wollen Sie alle Künstlergruppen zu Gast in Deutschland in unser Erinnerungsdogma zwingen und ihre Kunst dem Holocaust-Test unterziehen? Die US-amerikanische Philosophin Susan Neiman vom Einstein-Forum meint, es sei in unseren Versöhnungsbemühungen etwas durcheinander geraten. Und ich zitiere Susan Neiman, was sich in den letzten 2 Jahren gezeigt hat, ist eine schiefgelaufene Sühne. Und ihr Kollege Peter Beinart in den USA erklärt dazu, und auch den zitiere ich, sie ist aus dem Ruder gelaufen, weil es der israelischen Regierung in Zusammenarbeit mit der deutschen Rechten erlaubt wurde, zu definieren, wie die Deutschen für ihre völkermörderische, antisemitische Vergangenheit büßen sollten. Soweit Peter Beinart. Sie, Herr Bundespräsident, betonen, die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Kunst sind Wesenskern unserer Verfassung. Aber, fügen Sie hinzu, ein Boykott Israels kommt einer Existenzverweigerung gleich und damit ist die Grenze überschritten. Machen Sie sich auf den Weg nach Gaza, schrieb ich ihm. Dort werden Sie sehen, wer wen boykottiert und mit welchen Folgen. Hat Ihnen niemand erzählt, dass die weltweit unterstützte BDS-Bewegung der Palästinenser nur ein Ziel hat, die israelische Politik zur Einhaltung des Völkerrechts zu zwingen? Eine Aufgabe, um die sich die deutsche Bundesregierung jahrzehntelang herumgedrückt hat. Sie verkündigten bei Ihrem letzten Beruf in Israel, ich zitiere Sie, die Position der deutschen Regierung ist, dass der Internationale Strafgerichtshof keine Zuständigkeit in diesem Fall hat, weil es keinen palästinensischen Staat gibt. Hinzufügen muss ich, seit 2021 war nämlich die Chefanklägerin Fatou Bensouda dabei, die Überfälle Israels in den Jahren 2008 und 2009 und auch 2014 zu untersuchen. Die Deutschen waren klar dagegen und haben insbesondere auch intrigiert damit, um die Kompetenz der palästinensischen Organisation für eine Strafanzeige zu hintertreiben. Das nur nebenbei. Es geht um mögliche Kriegsverbrechen in dem Überfall auf Gaza im Jahr 2014 und der Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten. Die deutsche Regierung hat das römische Statut von 1998 unterzeichnet, welches sie verpflichtet, den Gerichtshof zu unterstützen. Sie aber helfen dem möglichen Kriegsverbrecher, sich der strafrechtlichen Verantwortung zu entziehen. Ihnen fällt auf, dass, und ich zitiere Sie, auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen und Künstler aus Israel vertreten sind. Gleichzeitig räumen Sie ein, ich zitiere Sie, es gehört zum Prinzip dieser Weltkunstschau, dass jede Ausstellung unabhängig kuratiert wird. Aber nehmen Sie das gleich dann zurück und sagen, die Verantwortung bleibt ja, Verantwortung lässt sich nicht outsourcen. Welche Verantwortung und wessen Verantwortung meinen Sie eigentlich? Warum lädt man eine Künstlergruppe aus Indonesien zur Kuratierung einer Welt keiner deutschen Ausstellung ein, um sie in unseren muffigen Erinnerungsquerelen zu unterwerfen? Die Verantwortung von Juan Grupa ist die Versammlung und Präsentierung eines weiten, aber nie vollständigen Spektrums internationaler Künstlerinnen, Künstler und Kunstprojekte. Wenn dabei einige Länder nicht berücksichtigt werden, liegt das in ihrer freien Verantwortung und nicht der vermeintlichen politischen Verantwortung der Bundesregierung. Man renommiert mit der bedeutendsten Weltkunstausstellung, ist an ihren Entwürfen und Perspektiven aber offensichtlich nicht interessiert. Sie fordern, dass wir, und ich zitiere sie, stärker hinschauen, auch hinhören. Weiter, die lange Kolonialgeschichte mit Gewaltherrschaft und Ausbeutung und die zahllosen blinden Flecken ihrer Aufarbeitung. Die Erfahrung von Unterdrückung und Entrechtung. Der Umgang mit geraubtem Kulturgut. Soweit. Gehen Sie in den Pavillon der Künstlergruppe The Question of Funding und Sie werden dort gerade darüber in der bis heute andauernden Kolonial- und Gewaltgeschichte Palästinas mehr erfahren als von Ihren Gesprächspartnern im Zentralrat der Juden oder der jagdhungrigen Antisemitismusbeauftragten. Hat in Ihrem Amt niemand die zahlreichen Berichte der Menschenrechtsbeauftragten der UNO, von Human Rights Watch und jüngst Amnesty International über den Apartheidstaat Israel gelesen? Es gibt genügend Menschenrechtsskandale in der Welt, aber dieser ist der längste und einer der größten. Sie hätten sich gewünscht, ich zitiere Sie, dass vor der Eröffnung dieser Dokumenta über all das diskutiert worden wäre. Das Angebot von Juan Grupa zu einem öffentlichen Forum zur Diskussion über die Vorwürfe ist abgelehnt worden. Man wollte den Kuratoren die Zusammensetzung des Forums nicht selbst überlassen. Sind Ihnen die jahrelangen heftigen Auseinandersetzungen über die israelische Besatzungspolitik entgangen? Der Streit um Diskussionsräume bis vor das Bundesverwaltungsgericht, welches Anfang dieses Jahres die BDS-Bewegung von dem Vorwurf freisprach, die sie jetzt wieder hervorholen. Erst das Bundesgericht hat der Diskussion den notwendigen Freiraum geschaffen. Der unqualifizierte Beschluss des Bundestages, der die BDS-Bewegung als antisemitisch bezeichnet, kennen Sie den nicht? Selbst wenn es so wäre, könnte damit kein Verbot, keine Ablehnung eines Diskussionsraumes begründet werden. Ihr Vorwurf, boykottieren statt diskutieren, trifft nicht die BDS-Bewegung. Da ist Ihnen etwas durcheinander gekommen. Er trifft die Stadträte, die ihre Kommunen verpflichtet haben, Diskussionen über den Palästina-Konflikt keine Räume zu gewähren, bis das Bundesverwaltungsgericht die Beschlüsse für rechtswidrig erklärte. Sie wollen schließlich, Herr Bundespräsident, ich zitiere, diesen Ort, die Dokumenta stärken. Wir brauchen sie, haben Sie gesagt. Richtig, aber nicht so. Die palästinensische Künstlergruppe heißt nicht ohne Hintersinn The Question of Funding. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Stärkung mit einer kräftigen Spende an die Künstlergruppe aus Ramallah unterstreichen? Das wäre eine angemessene Wiedergutmachung. Leider überflüssig zu sagen, dass es solch eine Spende des Bundespräsidialamtes nicht gegeben hat. Das war der Grund, so ein politischer, der mich veranlasste zu sagen, was kann man machen? Wie kann man diese inadäquate Begrüßung internationaler Künstler, die man einladen wollte, und dann hier irgendeinem Diktat der Erinnerung unterstellen will, wie kann man das irgendwie andersherum noch drehen? Man kann natürlich sehen, dass man das in die Presse bekommt, was nicht möglich war. Sie haben die Presse die ganze Zeit mitbekommen. Da war eine Diskussion, die aber immer in die gleiche Richtung ging. Und ich entschloss mich dann, ich bin dorthin gegangen zur Dokumenta und sagte, ich möchte die Werke erwerben. Das scheiterte dort zwar, weil die das offensichtlich nicht so wollten, aber ich bin dann an den Künstler gegangen und habe das gemacht. Sie hängen jetzt hier. Ich will Ihnen aber auch noch etwas anderes dazu sagen, nämlich der Vorwurf, dass die Künstlergruppe eigentlich davon gar nichts gewusst hat, dass sie irgendwie blauäugig hier in diese Falle getappt ist. Es gibt das Interview mit Yazan Khalili, Mitglied der Künstlergruppe The Question of Funding. Das war die Künstlergruppe, die von Juan Grupa in Ramallah beauftragt wurde, in den besetzten Gebieten Künstlerinnen und Künstler zu finden, die präsentiert werden sollen. Und The Question of Funding hat dann die Gruppe Eltika, das ist die Gruppe um Mohammed al-Hawazri, aufgefordert und diese Bilder dann geschickt. Und der hat darauf auch schon in einem Interview geantwortet, auf diese Vorwürfe, dass man sich offensichtlich darüber gar keine Gedanken gemacht hat. Er schreibt, im Juli 2022 in Jewish Current, da die Verleumdungskampagne mit Antisemitismusvorwürfen gegen uns gerichtet war, während wir uns darauf vorbereiteten, nach Kassel zu kommen, überlegten wir uns sehr genau, was wir mitbringen würden. Ehrlich gesagt, hätte ich nie mit dieser Reaktion auf Guernica Gaza gerechnet. Guernica ist menschliche Geschichte. Es ist für uns alle. Das ist meine Frage. Kann das Palästinensische zu einer universellen Geschichte gehören? Ich möchte nicht für Mohammed al-Hawazri sprechen, aber aus unseren Gesprächen weiß ich, dass es bei der ganzen Reihe darum geht, eurozentrische Kunst zu betrachten und zu fragen, wie sie in zeitgenössischen Kontexten außerhalb Europas funktioniert. Ob es uns nun gefällt oder nicht. Die europäische Kunst ist universell geworden. Sie ist die Kunst, die wir alle betrachten. Soweit Khalili. Es war genau das, was hier offensichtlich dann letzten Endes nicht gewollt war, nämlich die Konfrontation einer durch Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange geprägte Kolonialherrschaft mit der Kunst und dem Kunstverständnis des bürgerlichen Zeitalters der alten Kolonialmächte. Und da muss man sagen, nicht die Ausstellung war der Skandal, sondern der Skandal war, dass diese Kunstszene und diese politische Szene das nicht verstanden hat. Dort ist der Skandal. Ich möchte das beenden mit etwas über Mohammed selber und ihn auch nicht interpretieren, da mein Kontakt mit ihm relativ schwierig war. Wir sind zwar über den Kauf einig geworden, das war alles vor dem 7. Oktober, aber danach hat sich die Situation so furchtbar verändert. Er musste sein Haus verlassen, es wurde gebombt, das Atelier, alles ist zerstört worden, alles, wirklich. Und er musste mit seiner Familie fliehen nach Rafah bis an die Grenze Ägyptens und hat dort eine Zeit lang in der Wüste vegetiert, muss man daran versuchen zu überleben. Es war sehr schwierig mit ihm zu kommunizieren, weil dort auch natürlich das Internet und die Handyverbindungen nicht sehr gut waren. Es ist ihm schließlich dann gelungen, nach Kairo zu kommen und dort versucht er jetzt sozusagen sein Leben zu organisieren und wir haben eben vor, wenn das möglich ist, mit ihm auch noch zu sprechen. Aber solange möchte ich gerne aus einem Interview zitieren, wo er über seine Kunst in Gaza spricht. Er wird gefragt, wie ist es, ein Künstler in Gaza zu sein? Was sind die Herausforderungen, mit denen Sie regelmäßig konfrontiert werden? Mohammed, es ist nicht einfach, Künstler zu sein, egal wo man ist. Aber in Gaza ist es noch komplizierter und schwieriger. Ein Künstler braucht Freiheit. Sie ist die Lunge, aus der er arbeitet und sie ist der Hauptmotor für seine Ideen. Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, als Künstler in Gaza zu leben, wenn es kein Umfeld gibt, das die Kunst und die Freiheit unterstützt. In Gaza gibt es keine Elemente des künstlerischen Lebens. Es gibt kein Theater, kein Kino, keine Galerien, keine Museen, keine Kunstinstitutionen und keine Unterstützung von Seiten der Regierung für die Kunst. Ich verstehe jedoch, dass es in Gaza Prioritäten gibt. Die wichtigste dieser Prioritäten ist es, das Interview war Anfang der 20er Jahre, also ungefähr 21, 22, ist es, den Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Trotzdem gibt es kein menschenwürdiges Leben für die Menschen. Wir haben ein Reiseverbot. Seit mehr als 15 Jahren leben wir unter einer erdrückenden Belagerung, die uns viele Möglichkeiten genommen hat und uns in vielerlei Hinsicht sehr schwach gemacht hat. Unter diesen Umständen als Künstler zu leben, wird als eine Leistung angesehen, denn es ist eine große Herausforderung in Anbetracht dessen, was ich oben erwähnt habe. Ich habe jedoch immer das Gefühl, dass ich ein glücklicher Künstler bin, der in Gaza lebt. Wegen seiner Widersprüche und Veränderung ist es für mich ein inspirierender Ort. Das macht mich kreativer, weil ich dieses besondere Leben nutzen kann, um künstlerische Ideen zu entwickeln, was mich von meinen Künstlerkollegen unterscheidet. Ich empfinde dies als positiv und als Katalysator für die Produktion einer besonderen Art von Kunst, die sich mit humanitären Themen befasst, um die Welt mit der Botschaft zu erreichen, dass Kunst ein Weg des Dialogs und ein Weg ist, um durch kulturellen Austausch zu Fragen anzuregen. Jedes Mal, wenn ich ein Kunstwerk produziere, fühle ich mich besonders und bin stolz darauf, ein Künstler in Gaza zu sein. Die Beschaffung der grundlegenden Materialien, die ein Künstler für seine künstlerische Arbeit benötigt, ist neben anderen Herausforderungen schwierig. Trotz des Mangels an Werkzeugen habe ich unter diesen Umständen kreative Lösungen gefunden. Wenn ich meinen Beruf ausübe, fühle ich mich wie in einem Kunstlabor, in dem ich meine künstlerischen Werkzeuge herstelle, um meinen Wunsch zu befriedigen, trotz aller Umstände weiterhin Kunst zu schaffen. Deshalb sage ich, dass ich ein glücklicher Künstler bin. Die Frage ist, die man ihm stellen könnte, ob er das auch heute noch ist. Ich nehme an, es wird mit sehr viel Trauer und mit sehr viel Schmerz verbunden sein. Aber wenn man von Palästina-Solidarität spricht, dann ist es eben unsere Aufgabe, auch nicht nur die politischen, ökonomischen, sondern auch die kulturellen und die künstlerischen Bedürfnisse eines solchen Volkes hochzuachten und zu vermitteln. Und das war, ist eigentlich das, was ich damit wollte, dass ich die eben nicht in meine Wohnung hänge, sondern dass ich sie anbiete, wer immer sie auch haben will, um sie auszustellen. Sie sollen auch nicht in irgendeinem Archiv irgendwo vor sich hinschimmeln, sondern sie sollen gezeigt werden und man soll sich mit ihnen auseinandersetzen und sie werden sehen, hier ist nicht ein Hauch von Antisemitismus und es ist ein absoluter Blödsinn und es charakterisiert eben die Kunst- und Politszene als vollkommen unfähig, so etwas zu begreifen. Und es ist unsere Aufgabe, sie vielleicht von dieser Krankheit zu heilen. Dankeschön. Zwischen dem 7. Oktober 23 und dem 22. Mai 24 sind wenigstens 35.709 Palästinenser und Palästinenserinnen getötet worden. Darin sind nicht enthalten, die immer noch unter den Trümmern liegen und bisher nicht entdeckt worden sind. Und 79.990 wurden in Gaza verwundet. Das alles nach dem Gesundheitsministerium. Das heißt, dieses ist die tägliche Massaker. Das ist der tägliche Völkermord in Gaza.
Dies war ein leicht gekürzter Mitschnitt der Veranstaltung mit Norman Pech am 23. Mai in Café Buchoase in Kassel. Während der Veranstaltung sollte der Künstler aus Kairo live zugeschaltet werden. Das konnte aber nicht realisiert werden, denn der Bruder des Künstlers war eine Stunde zuvor in Nordgaza ums Leben gekommen. Und nun der Vortrag von Hans Baumann zu den Bildern der Ausstellung.
Die Vorbereitung der Documenta 16 in Kassel ist in vollem Gange. Ihre Vorgängerin, die Documenta 15, liegt nun fast 2 Jahre zurück. Doch wenn in Politik oder Medien von ihr die Rede ist, dann fast immer mit dem Zusatz des angeblichen Antisemitismus-Skandals. Eigentlich hätte es für diesen Skandal kaum einen Anlass gegeben. Er wurde herbeigeredet, maßlos übertrieben und bereits im Vorfeld konstruiert. Ich möchte heute nicht nur allgemein auf die Antisemitismusvorwürfe gegen die Ausstellung eingehen, sondern sie auch am Beispiel der Kritik am Guernica-Gaza-Zyklus Mohammed al-Hawaji. Bitte lassen Sie mich zu Beginn meine eigene Position deutlich machen. Antisemitismus ist nicht zu rechtfertigen und verstößt wie jede Diskriminierung gegen die Menschenrechte. Punkt. Er wird aus guten Gründen bekämpft. Aber bei weitem nicht alles, was derzeit mit diesem Begriff bezeichnet wird, ist Antisemitismus. Die maßlose Ausdehnung und der Missbrauch des Begriffs machen nicht nur jede klare Definition und differenzierte Diskussion unmöglich, sondern sie sind auch eine gravierende Beleidigung für alle Menschen, die sich von solchen Einstellungen distanzieren, aber dennoch Kritik an der Politik des Staates Israel üben wollen. Das galt 2022 zur Zeit der Documenta 15 und gilt sicherlich aktuell im Jahr 2024 mit einem barbarischen Krieg und einer rechtsradikalen neuen Regierung in Israel in vielfach schärferer Weise. Zu dieser Differenzierung gehört ebenso, dass eine Kritik an israelischer Politik keineswegs identisch sein muss mit einer Zustimmung zur Politik der palästinensischen Seite oder der aus der Muslimbruderschaft hervorgegangenen Hamas. Gaza war ja nie eine friedliche Idylle, wie es in manchen Bildern anklingt. Neben den militärischen Auseinandersetzungen mit Israel gab es bei Machtkämpfen zwischen Hamas und PLO hunderte Tote. Zudem wird die Behauptung, Israel sei der einzige Hort der Demokratie im Nahen Osten, durch die derzeitige Regierung zunehmend ausgehöhlt. Kritisiert man faschistische und theokratische Tendenzen oder korrupte Eliten auf der einen Seite, darf man vergleichbar undemokratische Strukturen auf der anderen Seite nicht ignorieren. Weiterhin, ich verurteile die Angriffe gegen Documenta 15 Beteiligte, die sich darauf stützten, dass diese eine Nähe zu BDS erkennen ließen, der gegen die israelische Politik gerichteten Initiative Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Niemand erwähnte damals in den Medien, dass gerade ein paar Wochen zuvor das Bundesverwaltungsgericht entschieden hatte, Zustimmung zu BDS-Zielen falle unter grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit. Und die Verweigerung von Veranstaltungsräumen sei nicht rechtmäßig gewesen, so wenig wie die Zurückweisung vom BDS durch den Bundestag irgendwelche rechtlichen Folgen hat. Doch auch hier gilt es wieder zu differenzieren. Ich kann kritisieren, Documenta-Beteiligte wegen dieser politischen Nähe öffentlich an den Pranger zu stellen. Ich muss aber keineswegs die BDS-Forderung unterstützen, neben wirtschaftlichem Boykott, insbesondere von Waren aus den Siedlergebieten, auch israelische Künstler, Wissenschaftler und Sportler zu boykottieren. Zumal viele von ihnen ebenfalls die Politik ihres Staates kritisieren. Ich bin Kunstwissenschaftler mit besonderem Interesse an Bildwahrnehmung, Autor und Journalist. Eigentlich befasse ich mich als Herausgeber der Fachzeitschrift Dogma vor allem mit digitaler Bildbearbeitung und bildgenerativer künstlicher Intelligenz. Aber die polemischen Angriffe gegen die Documenta 15 haben mich so verstört und fassungslos gemacht, dass ich mich eher pflichtbewusst als begeistert auch dieser Thematik zuwenden musste. Die Diskussion um Antisemitismus und Kritik an israelischer Politik hat sich seit der Documenta 15 erheblich verschärft. Dass das Land nach Überfall, Ermordung, Vergewaltigungen und Entführungen von Israelis durch die Hamas militärisch reagieren würde, war absehbar und dürfte niemand verwundert haben. Die Aktion der Hamas hat sich zwar gegen den Staat Israel gerichtet, praktisch aber vor allem Zivilisten getroffen. Primärer Anlass der aktuellen Kritik an Israel ist nicht die jahrzehntelange Besatzungspolitik, Vertreibung, Enteignung und das, was Amnesty International als Apartheid bezeichnet hat, sondern die maßlose Reaktion des Staates auf den Angriff der Hamas mit Zehntausenden toter Zivilisten, noch weit mehr Verletzten und Verkrüppelten und einer weitgehend zerstörten Infrastruktur in schuttgelegten Wohnhäusern und Arbeitsstätten. Deutsche Politiker halten sich mit Kritik auffallend zurück. Hierzulande kümmert man sich mehr darum, wie man Demonstrationen und Aussagen gegen dieses Gemetzel strafrechtlich verfolgen könnte. Die Vorwürfe gegen die Documenta begannen nicht erst mit der Eröffnung der Ausstellung, sondern bereits Monate vorher. Als Anlass dazu wurden keine Kunstwerke oder gar strafbaren Handlungen herangezogen, sondern die unliebsame Gesinnung und BDS-Nähe einiger Menschen, die mit der Ausstellung zu tun haben würden. Diese Beschreibung der frühen Documenta-Vorwürfe kam von einem Bündnis gegen Antisemitismus Kassel. Das klingt zunächst seriös und ich hatte aufgrund des Namens lange und wohlwollend angenommen, dieses Bündnis sei ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen mit gemeinsamer Zielsetzung. Doch erstens steckt dahinter gerade mal eine Handvoll Personen und zweitens ist deren Antisemitismusverständnis so breit ausgewalzt, dass es wenig zu geben scheint, was nicht darunter fällt. Wer wissen möchte, auf welchem Niveau die Auseinandersetzung dieses Bündnisses mit dem Antisemitismus stattfinden, muss man seine Facebook-Seite aufrufen. Das Titelfoto zeigt eine wehende Israel-Flagge neben einem bombenbeladenen F-15-Kampfflugzeug. Darunter einleiten die beiden Sätze: Du, ich habe letztens ein Essay geschrieben gegen den Antisemitismus. So, wie schön, wir bevorzugen die Air Force. Und so steht es noch heute angesichts des zerbombten Gazastreifens dort. Die zweite und die zentrale Behauptung dieses Bündnisses ist: Es gibt keinen Antizionismus ohne Antisemitismus. Dieser Satz ist allerdings mit Logik und Mengenlehre nicht vereinbar. Alle Zionisten sind Juden, aber bei weitem nicht alle Juden sind Zionisten, zum Beispiel die Orthodoxen nicht. Die Zionisten sind also eine Teilmenge der Juden. Daher kann nur das Gegenteil wahr oder zumindest wahrscheinlicher sein. Wenn jemand alle Juden hasst, hasst er auch deren zionistische Teilmenge. Demselben Trugschluss unterliegen übrigens viele, die sich für aufrechte Antisemitismusgegner halten und den Schluss für logisch korrekt halten. Wenn ich die Regierung des Staates X wegen ihrer Politik ablehne, lehne ich alle Bewohner des Staates X ab. Auch hier wird wieder die Teilmenge israelische Regierung fälschlich mit der Gesamtmenge alle Juden gleichgesetzt. Ähnlich argumentiert auch das sogenannte fachwissenschaftliche Gutachten zur Dokumenta 15 im Abschlussbericht über die Guernica-Gaza-Serie. Bei den Abbildungen israelischer Soldatinnen handelt es sich um Archivfotos, nicht um Karikaturen. Daher wirken die Werke auf den ersten Blick insofern nicht antisemitisch, als sie Juden und Jüdinnen nicht visuell stereotypisieren und dämonisieren. Aber ebenso wie andere auf der Dokumenta 15 gezeigte Werke bereiten sie die manichäische Vorstellung, Juden und Jüdinnen seien zutiefst böse und ihre Opfer durch und durch unschuldig. Zitat Ende. Wie bei den Karikaturen aus Algerien wird die israelische Armee hier pauschal mit allen Juden gleichgesetzt. Bei der letzten Dokumenta stand mitten auf dem Friedrichsplatz ein Zelt mit einem Schild, das den Landraub der Siedler anprangerte. Im Gebäude selbst hingen mehrere großformatige Gemälde zum gleichen Thema: Landraub, Proteste der einheimischen Bevölkerung dagegen, ausgedrückt durch hochgehaltene Banner, die Konfrontation mit bewaffneten Soldaten der Staatsmacht. Diese Bilder von Richard Bell wurden hoch gelobt, aber dabei war es um das Land der australischen Aborigines gegangen und niemand erfand Begrifflichkeiten wie Australohass oder Anti-Australismus. Übrigens gilt die negative Einschätzung des damaligen Kuratorenkollektivs Juan Grupa fast nur für Deutschland, denn im Jahr der Dokumenta 15, 2022, wurde die Gruppe als erstes Kollektiv überhaupt auf den ersten Platz der Liste der international einflussreichsten Kuratoren des alljährlichen Rankings der Zeitschrift Art Review gewählt. Zum besseren Verständnis des angeblichen Dokumenta-Skandals wäre eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Antisemitismusbegriff nötig. Doch zuvor möchte ich etwas ausführlicher auf ein konkretes Beispiel der Dokumenta 15 eingehen, das immer wieder in die Kritik gerät: die Guernica-Gaza-Serie von Mohammed al-Hawaji. Die Gruppe The Question of Funding hatte zur Dokumenta 15 in der Nähe des Hauptbahnhofs etliche Bilder aus dem schon etwas älteren Guernica-Gaza-Zyklus von al-Hawaji ausgestellt. Darin mische der Künstler Szenen der europäischen Malerei mit zeitgenössischen Fotos aus dem Gazastreifen. Der Abschlussbericht des Gremiums zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Dokumenta 15 kommentierte da so, Zitat: Der Titel des Zyklus ist zweideutig. Falls Guernica, das israelische Militär, mit der Bombardierung Guernicas durch die Nazis 1937 gleichsetzen sollte, wäre es antisemitisch. Verweist der Titel jedoch auf Picassos ikonisches Antikriegswerk, dessen Berühmtheit über seinen historischen Bezug hinausreicht, ist es nicht zwangsläufig antisemitisch. Zitat Ende. Und damit sind wir auch gleich bei der Rolle der sogenannten Leitmedien in dieser Angelegenheit. Die Zeit etwa zitierte aus dem eben genannten Abschlussgutachten zu Guernica Gaza lediglich, es könne plausiblerweise, Zitat, als antisemitisch im Sinne eines israelbezogenen Antisemitismus interpretiert werden. Also was ganz anderes als das, was eigentlich drin steht. Und der Leiter des Kunstressorts der FAZ, Stefan Drings, sagt in einer ARD-Dokumentation zum Thema, Zitat: Es ist einfach historisch ein absolutes Verbrechen, die Vernichtung und Auslöschung von Guernica im Baskenland und die geplante Vernichtung dieses gesamten baskischen Volkes durch Franco und Hitler mit dieser Problematik im Gazastreifen in einem Titel zu vergleichen. Das geht weder historisch noch kunsthistorisch. Zitat Ende. Das war vor einem Jahr und die Geschichte hat ihm recht gegeben, wenn auch wohl kaum in dem Sinne, den er sich gedacht hatte. Denn Guernica und Gaza sind so in der Tat nicht vergleichbar. Je nach Schätzung starben in der baskischen Stadt etwa 1% der Menschen, die im aktuellen Krieg durch das israelische Militär ums Leben kamen. Schauen wir uns zunächst ein paar Bilder aus dem Guernica-Gaza-Stücklos und ihre kunsthistorischen Referenzwerke an. Da haben wir also Delacroix, Die Freiheit für das Volk von 1830, hier die Umarbeitung mit Photoshop, zwei Bilder von Erntearbeitern bei der Rast von Millet von 1865, Chagalls über der Stadt von 1918. Bemerkenswerterweise wurde fast nirgendwo thematisiert, dass Al-Hawaji hier einen jüdischen Künstler zitiert. Van Goghs Kartoffelesser 1885 und das, was er daraus gemacht hat. Mit letzterem Bild hat sich der Publizist Andreas Mertens besonders ausführlich befasst. Er nimmt Haas Montage auf der Basis von Van Goghs Kartoffelessern Element für Element auseinander, um die quasi hinterhältige Methodik des Künstlers zu entlarven. Zitat: Nur selten klebt das Etikett antisemitisch direkt auf den Bildern. Oft ist es nur ein Detail, eine Anspielung, die den entsprechenden Kontext herstellt. Ein paar nackte Füße, die Krümmung eines Fingers, eine Christusadaptation mit Pietà und dann wird es offensichtlich. Zitat Ende. Den Gipfel erreicht Mertens Analyse, wenn er erläutert, woran man erkennt, dass die einmontierte Figur im Vordergrund eigentlich Jesus darstellt. Die israelische Luftwaffe, die Juden also, in vertraut antisemitisch-neutestamentlicher Tradition von Al-Hawaji als Christusmörder präsentiert wird. Zitat: Das würde auch den grotesk verzerrten Finger erklären, den Al-Hawaji auf dem Verletzten bzw. Toten transplantiert hat. Es wäre eine direkte Reminiszenz und Holbeinsbild, auf dem Christus ja auch den Zeigefinger analog ausstreckt. Aus einem Mittelfinger wird dann also beim Mertens schon mal ein Zeigefinger. Da wäre es doch spannend, wie der Kritiker Holbeins unübersehbar in die Höhe gereckten Mittelfinger des toten Jesus interpretiert. Als Fuck you. Wie bei jeder Interpretation eines Kunstwerks stellt sich hier natürlich sofort die Frage, wie viel einer Interpretation verdankt sich den Annahmen, dem Vorwissen und der Einstellung des Betrachters und was ist auf Intentionen des Produzenten zurückzuführen. Zurück zu Al-Hawaji. Inhaltlich hätten diese Jury Al-Hawajis Werke sicherlich bemerkenswert gefunden, sie aus handwerklich formalen Gründen aber wohl schnell ausgesondert. Auch im Kontext der Documenta galt die Kritik aber nicht der Form und der Ästhetik, sondern den politischen Inhalten. Bemerkenswert dabei, je fundierter das Hintergrundwissen derjenigen war, die sie kommentierten, umso positiver fiel die Bewertung aus. Denn es gab auch durchaus viele zustimmende Kommentare. Einige Sätze des New Yorker Politikwissenschaftlers Dirk Moses verdienen es, ausführlicher zitiert zu werden. Al-Hawajis Kunst greift weder das jüdische Wesen an, sie wendet sich allein gegen das israelische Militär. Während die jüdischen Figuren in Anführungsstrichen in People's Justice eine Abstraktion darstellen, repräsentieren die Israelis in der Serie Guernica Gaza einen militarisierten Staat, der palästinensische Gebiete besetzt und die PalästinenserInnen langsam vertreibt, sie buchstäblich bombardiert. Anstatt mit paranoiden Symbolen, Vereinfachungen und jüdischen Stereotypen zu arbeiten, bezieht sich Al-Hawajis Bilderserie auf konkrete Interaktionen zwischen Israelis und PalästinenserInnen. Es gibt keinen Judenhass in diesen Bildern. Weiter im Zitat: Trotz aller Bestrebungen, Antisemitismus und Antizionismus miteinander zu vermischen, ist Guernica Gaza also ein Beispiel für Anti-Israelismus und kein Ausdruck von Antisemitismus. Diese Unterscheidung geben selbst die schärfsten KritikerInnen unwillkürlich zu, da sie mit der Behauptung, die Documenta seien Ort antisemitischer und anti-israelischer Kunst, permanent wiederholen. Sie verurteilen beides als anti-israelischen Agitprop und unterstellen damit, dass es palästinensischen KünstlerInnen verboten sein müsse, das Leiden der palästinensischen Zivilisten zum Ausdruck zu bringen, da dies bei den KritikerInnen unbehagliche Gefühle hervorruft. Angesichts der Lebenserfahrung der palästinensischen KünstlerInnen ist es jedoch kaum überraschend, dass sie unbequeme Kunst schaffen. Sie stellt eine katastrophale Realität dar. Ein paar weitere Stimmen. Sebastian Preuß schrieb im Juni 2022 in Weltkunst: Es gab durchaus polemische Israel-Kritik, vor allem bei Al-Hawajis Serie Guernica Gaza. Aber die Diffamierung von Juden war in diesen Teilen der Ausstellung ebenso wenig auszumachen wie eine Infragestellung der Existenz Israels. In der Berliner Zeitung hieß es einen Monat später: So wurde etwa der palästinensische Künstler Al-Hawaji wegen seiner Bildserie Guernica Gaza bezichtigt, einen NS-Vergleich zu insinuieren. Völlig außer Acht blieb dabei jedoch, dass Picassos Monumentalbild Guernica seit Jahrzehnten ein universelles Antikriegssymbol ist. Als solches wurde es auch von zahlreichen Künstlern paraphrasiert und auf aktuelle Kriegs- und Gewaltgeschehen bezogen, ohne dass jemand jemals auf die Idee gekommen wäre, dies als abwegige oder gar antisemitisch motivierte NS-Analogie zu brandmarken. Und ohne Bezugnahme auf Al-Hawaji hieß es in der christlichen Zeitschrift Christmann vom 25.02. dieses Jahres: Heute hieße dieses Bild von Pablo Picasso nicht Guernica, sondern vielleicht Mariupol, Aleppo, Gaza oder Sana'a. Nimmt man, wie Mertens an, Al-Hawaji kenne alle Hintergründe genau und setze sie gezielt ein, dann muss das auch für das Wissen gelten, dass Picassos Guernica die Schrecken des Krieges allgemein thematisiert. Eine Pressemeldung vom letzten Dezember. Am 10. Dezember 2023 bildeten im nordspanischen Guernica mehrere tausend Menschen mit ihren Körpern ein riesiges Mosaik, das den Schmerz der Opfer der israelischen Angriffe auf Gaza und die palästinensische Flagge darstellte. Das Poster, das für die Veranstaltung warb, nahm Bezug auf Picassos berühmtes Antikriegsgemälde. Die deutsche Luftwaffe führte den Angriff übrigens weniger deswegen durch, weil sie die dort vermuteten Republikaner auslöschen wollte. Es ging eher darum, 2 Jahre vor dem großen Krieg die praktische Möglichkeit und Einsetzbarkeit bestimmter Waffen zu testen. Und heute? Da helfen deutsche Waffenlieferungen an Israel, den Gazastreifen in einen Schutt- und Leichenhaufen zu verwandeln. Ein wichtiger Bestandteil der deutschen Waffenlieferung sind Panzerfäuste. Fotos belegen allerdings, dass sie gegen Gebäude eingesetzt werden. Juristisch war übrigens 2022 eingehend geprüft, an den vorgeblich antisemitischen Guernica-Gaza-Ausstellungsstücken nichts auszusetzen gewesen. Mit dem rechtlichen Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit und Antisemitismus hat sich im Anschluss ein ausführliches Gutachten des Verfassungsrechtlers Christoph Möllers befasst, das die Entscheidung der Documenta 15 stützte. In der Kunstgeschichte wird oft behauptet, vor dem Ersten Weltkrieg habe es mehrere Künstler gegeben, deren Werke später als Vorahnung des kommenden Schreckens interpretiert wurden. Etwa Edvard Munch, Franz Marc, Alfred Korbin oder besonders der Expressionist Ludwig Meidner mit seiner Serie der apokalyptischen Landschaften. Das mag man sehen, wie man will, doch wenn man das ernst nimmt, dann reihen sich die Bilder von Al-Hawaji grandios und prophetisch in diese Reihe von Vorahnungen des Grauens ein. Kommen wir von den konkreten Bildern zu der angekündigten Frage von Judenhass und Israelkritik. Früher war die Sachlage klar. Wer Juden als Person oder in ihrer Gesamtheit, ihre Institutionen oder ihre Religion aggressiv angreift oder beleidigt, verbal oder gar körperlich, eben deswegen, weil sie Juden sind, gilt aus guten Gründen als Antisemit und vertritt eine ethisch verwerfliche Position. Das ist so mit unterschiedlicher Sensibilität für diese Problematik. In weiten Teilen der Welt, besonders aber in Deutschland, nachdem im Dritten Reich Millionen von ihnen ausgeplündert, verfolgt, vertrieben, entrechtet, als Arbeitssklaven ausgebeutet, vor allem aber brutal und industrieller Effektivität ermordet worden sind. Es gibt also gute Gründe, wenn sich Deutsche da eine besondere Zurückhaltung auferlegen, ebenso, wenn dieser Abschnitt unserer Geschichte noch immer breiten Raum in Ausbildung und Diskurs einnimmt und nicht vergessen wird. Doch um 2017 herum änderte sich das plötzlich. Mit einem Mal galt als Antisemit nicht nur, wer die oben genannten Kriterien erfüllte, sondern auch für den Staat Israel kritisierte, wobei immer betont wurde und wird: Natürlich dürfen man die Politik Israels kritisieren, aber nicht, wenn man sich gegen diesen Staat als jüdisches Kollektiv wende. Nun gab es schon damals, zumindest hierzulande, kaum hier eine Kritik, die Israel überhaupt unter diesem Aspekt betrachtet hätte. Es ging selten um den Staat der Juden oder seine Existenzberechtigung, sondern um dessen Umgang mit den Palästinensern, insbesondere um die Siedlung auf deren besetztem Land. Von den UN wurde das mehrfach als völkerrechtswidrig verurteilt. Noch kürzlich bezeichnete Amnesty International diese Vertreibungs- und Enteignungspraktiken als Apartheid. Nach dem völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine folgten umgehend Sanktionen und Boykott Russlands. Die Forderungen vom BDS wegen ebenso völkerrechtswidriger Handlungen Israels dagegen ächtete der Bundestag mit Mehrheit. Deutschland sucht sich also nach Belieben aus, wo es sich schuldig fühlen sollte. Grund für die vorbehaltlose Unterstützung Israels sind 6 Millionen ermordete Juden. Mehr als 24 Millionen tote Russen dagegen spielen bei derartigen Abwägungen offensichtlich keine Rolle. Vollends absurd wurde diese Instrumentalisierung und Verwässerung des Antisemitismusbegriffs aber bereits ein Jahr später, als das israelische Parlament im Sommer 2018 das Nationalstaatsgesetz verabschiedete, das den ausdrücklich jüdischen Charakter des Staates betonte. Artikel 1 lautet: Der Staat Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes, in dem es ein natürliches, kulturelles, historisches und religiöses Recht auf Selbstbestimmung ausübt. Nicht-Juden werden dort nicht einmal erwähnt, lediglich später die Verwendung der arabischen Sprache. Wer also Israel als das zu bezeichnen wagt, was sein eigenes Parlament 2018 festgeschrieben hat, gilt hierzulande als Antisemit. Ebenso verwandelt man auch orthodoxe Juden in Antisemiten, weil sie den Zionismus ablehnen und eine eigenmächtige Staatsgründung ohne das Eingreifen Jahwes für Gotteslästerung halten. Durch diese maßlose Bedeutungsausweitung wird der Begriff des Antisemitismus völlig willkürlich, unscharf. Die schlecht begründete Auswertung jeder Begriffsdefinition führt dazu, dass eine klare Abgrenzung zu Nichtgemeinten nicht mehr möglich ist. Interessegeleitete Sätze wie "Es gibt keinen Antizionismus ohne Antisemitismus" dienen also allein der Verschleierung und Propaganda. Wer Menschen wie den Attentäter von Halle oder rechte Schläger, die Juden wegen ihrer Kippa oder eines umgehängten Davidsterns anpöbeln, beschimpfen oder verletzen, in dieselbe Kategorie einordnet wie jemanden, der die Siedlungspolitik Israels kritisiert, zeigt mehr über die eigene Denkweise aus, als über die, die er angreift und beleidigt. Aufweichung und Missbrauch des Antisemitismusbegriffs dienen also sicherlich nicht jüdischen Interessen, sondern vervielfachen lediglich auf wundersame Weise die Anzahl vorgeblicher Antisemiten. Undifferenzierte Pauschalierung zur Documenta 15 war nicht nur bei Haut drauf Antisemitenjägern zu beobachten. So war etwa damals im Spiegel im Umfeld der Documenta-Berichterstattung über Antisemitismus zu lesen, der sich gern und häufig als Kritik am Staat Israel maskiert. Mit anderen Worten, die immer wieder zu hörende Behauptung, natürlich dürfe man auch in Deutschland die Politik Israels kritisieren, ist empirisch falsch, rundum unglaubwürdig und nichts als eine Schutzbehauptung. Wer Israel tatsächlich kritisiert, maskiert damit lediglich seinen vorgeblichen Antisemitismus. Einschließlich der zahlreichen linken jüdischen Kritiker, offenbar alles Nestbeschmutzer. Vergessen scheint, dass Antisemitismus sich gegen Menschen richtet, weil sie Juden sind. Es wäre nun aber völlig unsinnig, in scheinbarem Umkehrschluss jede Kritik als unethisch zu klassifizieren, nur weil der Kritisierte zufällig auch Jude ist. Das liefe auf einen Freifahrtschein jenseits jegliche Kritisierbarkeit hinaus und dürfte weder begründbar noch von diskussionsbereiten Juden gewünscht sein. Schließlich hat Diskussionskultur, etwa die der Rabbinen, im Judentum einen hohen Stellenwert. Dürfte man schreiben, rechte und extrem rechte Kräfte steuern Israels Politik, der konservative und rassistische Flügel der israelischen Rechten verwaltet indirekt Deutschlands Gefühle in Bezug auf Juden, Antisemitismus und Israel. Israel hat den Antisemitismus zu einem mächtigen politischen Instrument gemacht. Unsere konservativen Regierungen haben dieses Konzept stetig erweitert. Demnach ist jede Kritik an Israel gleich Antisemitismus, jeder politische Gegner ein Feind, jeder Feind gleich Hitler und jedes Jahr 1938. Das ist gewissermaßen die Bewusstseinsinfrastruktur israelischer Politik. Deutschland spielt ja eine Schlüsselrolle. Zur Absegnung des von Israelis in der Gegenwart begangenen Unrechts wie eine Art historisch-politisches Koscher-Zertifikat. Einem deutschen Autor würde man solche Sätze umgehend allerheftigste Kritik einbringen. Geschrieben hat sie allerdings am 28. Juli 2022 in der Berliner Zeitung Avraham Burg, der Ex-Präsident der Knesset und der Vorsitzende der Zionistischen Weltorganisation. Die Ausweitung des Antisemitismusbegriffs ist ein gezielt eingesetztes Kampfmittel, um offene Diskussionen zu verhindern und sie zu diffamieren, wenn sie trotzdem stattfinden. Die Einsetzung eines sogenannten Expertengremiums zur Überwachung der Dokumenta-Exponate widerspricht jüdischen Interessen, weil sie letzten Endes genau das bestätigt, was Antisemiten stets unterstellen: einen besonderen, weder durch Geschichte noch Anzahl begründeten Einfluss jüdischer Kreise. Keine andere in Dokumenta-Werken kritisierte Gruppe hat gefordert, etwas abzuhängen oder mitzuentscheiden. Diese stark politisch geprägte Dokumenta setzt sich in hunderten von Werken kritisch mit verschiedensten als negativ eingeschätzten Aspekten unserer Welt auseinander. Proteste von anderer Seite wurden jedoch nicht registriert. Lediglich der Zentralrat der Juden verlangte als Konsequenz ein Ende der Dokumenta und ein Mitspracherecht für künftige Ausstellungen. Die maßlose Hervorhebung einiger als antisemitisch unterstellter Bildinhalte im Verhältnis zur ganzen Dokumenta-Ausstellung führte schließlich dazu, dass sich selbst der Kulturausschuss des Bundestages mit dem Vorwürfen beschäftigte. Vom Kuratorenkollektiv Juan Krupa aus dem fernen Indonesien wurde erwartet, mit den Feinheiten deutscher Sensibilität bestens vertraut zu sein, für die wir aufgrund millionenfachen Judenmordes hinreichend Anlass haben. Als nach dem Beginn des Gaza-Krieges auch in Deutschland es zu antisemitischen Vorfällen kam, rief der Kasseler katholische Pfarrer Harald Fischer zu einem Wächterdienst vor der Synagoge auf. Als Fischer es wagte, mit seinem palästinensischen Bekannten Ahmed Tubal bei diesem Wächterdienst gegen Judenhass zu erscheinen, dass der dort ebenfalls seine Solidarität bekunden wurde, wurde als Provokation unflätig beschimpft. Es ist sehr gut nachvollziehbar, dass Juden nach dem Holocaust das nie wieder grundsätzlich betonen. Aber was bedeuten diese beiden Worte? Für Juden, dass sich so etwas wie die Shoah nie wiederholen darf, an die viele durch das Hamas-Massaker erinnert wurden, dass es ein sicheres Israel braucht. Für uns, insbesondere für uns Deutsche, hat der Satz eine weiterreichende Perspektive. Er kann nicht nur wörtlich bedeuten, dass wir in Auschwitz nie wieder eine KZ errichten und dort zahllose Juden ermorden dürfen. Er steht für die universelle Achtung der Menschenrechte und der Menschenwürde und die Zurückweisung des Faschismus, so wie das in den letzten Monaten Hunderttausende bei Demonstrationen gegen rechts vertreten haben. Und so geht es hier für viele im Gaza-Krieg nicht primär um eine politische Positionierung, sondern einfach um Menschenleben Unschuldiger, egal auf welcher Seite der Grenze. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob es mit dem Missbrauch des Antisemitismusvorwurfs gelingen wird, dieser bald 70-jährigen Institution zur Präsentation der Gegenwartskunst ihr Grab zu schaufeln. Das war's.
Dies war ein gekürzter Mitschnitt der Veranstaltung mit Hans Baumann am 28. Mai im Café Buchoase in Kassel.